Österreich 1.
12 Uhr. Mittagsjournal.
Montag, der 25. Mai, ist heute. Zur einstündigen Mittagsinformation des aktuellen Dienstes begrüßt Sie Christel Reis. Ein Hinweis auf unser Beitragsprogramm heute. Außenminister Wolfgang Schüssel im Mittagsjournalgespräch zum AKW Mochovce. Schüssel verlangt nicht unbedingt das Aus für das Atomkraftwerk, aber die strikte Einhaltung von Sicherheitsmaßnahmen und Auflagen. Die Postgewerkschaft überlegt Streikmaßnahmen als Protest gegen beschlossene Rationalisierungsmaßnahmen. In Salzburg wächst der Widerstand gegen die wie Schwammerl aus dem Boden schießenden Mobilfunkmasten. Und Beitrag der Kulturredaktion für dieses Mittagsjournal, Näheres über das Werk des argentinischen Schriftstellers Julio Cortázar. Vor diesen und anderen Berichten, das aktuellste kompakt in Nachrichtenform, verfasst hat die Meldungen Markus Langer, präsentiert werden sie von Josef Wenzel-Nattig.
Österreich. Der Vorstand der Post und Telekom Austria verhandelt mit den Gewerkschaften über den geplanten Personalabbau. Die Gewerkschaft will eine weitere Reduzierung des Personalstandes bei der Post nicht akzeptieren. Der Postvorstand plant für dieses Jahr die vorzeitige Pensionierung von 4.800 Angestellten. Weitere 1.500 sollen vorzeitig ausscheiden.
Das slowakische Kernkraftwerk Mochovce, 180 Kilometer von der österreichischen Grenze entfernt, sorgt noch vor seiner Inbetriebnahme weiterhin für Aufregung. Der Leiter der Internationalen Expertenkommission, Professor Wolfgang Gromp, schließt aufgrund des technischen Zustandes der Anlage sogar einen Super-GAU, den größten anzunehmenden Unfall, also nicht mehr aus. Die Slowakei hat Österreichs Forderungen nach Einsicht in weitere Kraftwerksunterlagen abgelehnt. Welche Möglichkeiten hat Österreich jetzt noch, seine Interessen durchzusetzen? Wir fragten dazu Außenminister Wolfgang Schüssel, der sich gerade in Brüssel beim Rat der 15 EU-Außenminister aufhält. Im Telefonat mit Robert Stoppacher teilt Schüssel mit, dass er das Thema Mochovce heute bei den EU-Außenministern gleich zur Sprache gebracht hat.
Wir haben doch damit gerechnet, dass die Vorstellungen, die der Bundeskanzler und ich selber auch vorige Woche an die slowakische Regierung herangetragen haben, ernster genommen werden, dass man vor allem das Argument, dass es ja um die Sicherheit der Menschen geht und nicht um irgendwelche diplomatischen Rücksichtnahmen oder um Machtspiele, dass man dies stärker in den Vordergrund rückt. Ich habe das zum Anlass genommen und habe heute, ich bin jetzt gerade in Brüssel, und habe heute beim Allgemeinen Rat, das ist der Rat, der alle Themen der Union behandelt, mich zu Wort gemeldet beim Tagesordnungspunkt Beschlüsse des Parlaments. Da gibt es eine ganz interessante Stellungnahme des Europäischen Parlaments, wo die schärfsten Sicherheitsbestimmungen für Mochovce gefordert werden, unter Einschaltung und Bestätigung durch internationale Experten. Ich habe das zum Anlass genommen, um die Kollegen davon zu informieren, habe die Ratspräsidentschaft, den britischen Außenminister Robin Cook und den Kommissionspräsidenten Santer, der anwesend war, gebeten, die slowakische Regierung eindringlich auf diese Fragen hinzuweisen. Beide haben daraufhin bestätigt, dass sie unsere Sicherheitsbedenken natürlich teilen. Sicherheit ist das oberste Gebot, gerade in der Nukleartechnologie. Und dass sie, ich habe Ihnen versprochen, ich gebe Ihnen den Bericht dieser Expertenkommission mit den slowakischen Behörden noch einmal reden werden. Ich weiß nicht, was es bewirkt, aber es ist jedenfalls klar, dass das Thema jetzt auf der europäischen Ebene ist und dort gehört es auch hin.
Darauf zielt auch meine Frage hin. Natürlich kann es Gespräche geben, EU mit den Slowaken, nur was können die bewirken? Kann da mehr herauskommen, als dass die Slowaken sagen, na gut, wir hören uns das an und trotzdem wird weitergemacht wie geplant?
Sehen Sie, ein Land ist souverän und unabhängig, das ist überhaupt keine Frage und man kann hier nur auf die Kraft der Argumente bauen. Ich gehe davon aus, dass die Slowakei ein Land sein will, das sich im Herzen Europas bewegen möchte und daher nicht gleichgültig den Sorgen der Nachbarn und der Europäischen Union gegenübersteht.
Welche Druckmittel haben Sie, welche Druckmittel hat die EU im Köcher, um gegen die Slowakei da vorzugehen?
Darf ich wieder den Kern des Problems erwähnen? Es geht nicht um Machtspiele, um Demonstrationen, um Druck oder ähnliches. Treffen kann man mit irgendwelchen Sanktionen in der Regel ja nur jene, die gar nichts dafür können, sei es durch wirtschaftliche oder sonstige Dinge. Ich hoffe darauf, dass die Argumente hier wirken und dass vor allem innerhalb der Slowakei, innerhalb der Bevölkerung der Slowakei, innerhalb der Politiker, innerhalb der Techniker, der Ingenieure, die ja auch wollen Sicherheit für ihre Kinder und für sich selbst, für kommende Generationen, dass die das einfach ernster nehmen als bisher.
Realistisch gesehen, Herr Vizekanzler, wird es ja wohl nicht gelingen, die Slowakei von der Inbetriebnahme Mochovces abzubringen. Was kann so gesehen eigentlich das Ziel der österreichischen Politik sein? Nachrüstung, Verbesserung der Sicherheitsstandards?
Darf ich hier ganz präzise sagen, wir haben gesagt, am liebsten ist uns keine Atomkraftwerke in unserer Umgebung. Das ist überhaupt keine Frage. Das können wir nicht erzwingen, das wissen wir. Das ist mittelfristig unrealistisch. Was wir aber erreichen wollen, ist, dass man vor allem die unsichersten Kernkraftwerke so rasch wie möglich abschaltet. Daher war es ja so wesentlich, dass sich die slowakische Regierung verpflichtet hat, Bohunice, das ja ein viel älteres und gefährlicheres Kraftwerk noch als Mochovce darstellt, spätestens 2000 abzuschalten. Das ist das vorrangige Ziel. Das kann die Slowakei, wenn Mochovce in Betrieb geht. Aber sie muss dabei natürlich die menschenmöglichsten Sicherheitsmaßregeln ergriffen haben. Es darf nichts passieren. Darauf zielt die vorrangige jetzt die Initiative ab, dass man versucht, Mochovce so weit wie irgendwie möglich zu verbessern, um dann so rasch wie möglich Bohunice stillzulegen.
Sind Sie, Herr Vizekanzler, optimistisch, dass die Slowakei bereit ist, auf die österreichischen Argumente zu hören, einzugehen?
Ob ich jetzt optimistisch bin oder pessimistisch, ist nicht die Frage, sondern wir müssen das aussprechen im Interesse der Verantwortung gegenüber unserer eigenen Bevölkerung und mehr noch eigentlich gegenüber der Bevölkerung in ganz Mitteleuropa. Spätere Generationen werden uns noch dankbar dafür sein, dass wir nicht jetzt eifernd und missionarisch, sondern behutsam, vernünftig, abwägend auf die Sicherheitsrisiken hingewiesen haben und dass doch manches, wenn nicht alles, verbessert wurde.
Außenminister Wolfgang Schüssel im Gespräch mit Robert Stoppacher.
Deutschlandradio Berlin, Ortszeit.
Am Mikrofon ist Kerstin Zilm. Guten Tag. Die Schlagzeilen. 10-Punkte-Plan für Atommülltransporte. Bundesumweltministerin Merkel für Aufklärung und Sicherheit. Wer trägt die Verantwortung dafür, dass möglicherweise Atommülltransporte mit erhöhter Strahlenkonzentration durch Deutschland gefahren sind, ohne dass auf bestehende Gefahren hingewiesen wurde? Diese Frage beschäftigt seit Tagen die Regierung, Energieunternehmen und Behörden, Umweltschützer und Polizei. Umweltministerin Angela Merkel steht dabei mit im Zentrum der Kritik. Vor der Presse in Bonn wies sie heute Vorwürfe zurück und forderte erneut eine genaue Aufklärung über die Vorgänge.
Wenn Sie fragen, was das Vertrauen anbelangt, so wird das sicherlich einen längeren Zeitraum in Anspruch nehmen als die Umsetzung dieser 10 Punkte. Vertrauen lässt sich so einfach nicht wieder herstellen. Und das sage ich sowohl für uns als Bundesumweltministerium, ich vermute mal, dass es auch im Sinne der, also dass auch die Länder ähnlich denken. Der Punkt, den wir im Auge behalten müssen, ist, dass es hier um keine sicherheitsrelevanten Verstöße ging, sondern um Grenzwertüberschreitungen, die glücklicherweise keine Gesundheitsgefahr gebracht haben. Das wird man bei der Betrachtung der Verhältnismäßigkeit im Auge haben müssen. Aber der Vertrauensverlust ist erheblich und kann so einfach auch nicht wieder ausgeglichen werden.
Am Wochenende hatte die Bundesumweltministerin die Probleme um die Castor-Behälter als Chance bezeichnet, neu über die Zukunft der Energieversorgung in Deutschland zu verhandeln.
Deutschlandfunk, Informationen am Morgen.
Und dazu begrüßte recht herzlich Martin Gerner. Das Zugunglück von Eschede, mehr als 100 Menschen starben im ICE. So oder ähnlich findet sich diese Titelzeile heute auf der Seite 1 vieler Tageszeitungen. War es ein Unfall, war es Sabotage, war es menschliches Versagen? Das ist auch zur Stunde noch unklar. In dieser Viertelstunde ein Korrespondentengespräch sowie Fragen an den Sprecher Fernverkehr der Deutschen Bahn AG und an den verkehrspolitischen Sprecher und Bahnexperten der Grünen im Bundestag. allen Gebäuden des Bundes hängen die Flaggen heute auf Halbmast. Bundesinnenminister Manfred Kanter hat es so angeordnet. Ein Zeichen des Mitgefühls und der Anteilnahme für Opfer und Angehörige des Zugunglücks von Eschede. Es ist die größte Schienenkatastrophe in der Geschichte der Bundesrepublik. Bundeskanzler Helmut Kohl hat seine politischen Gespräche bei der italienischen Regierung noch gestern Abend abgebrochen. Ob das Unglück ein politisches Nachspiel hat, das hängt von der Ursache des Unfalls ab. Und die ist Werner Nording, Niedersachsen-Korrespondent des Deutschlandfunks, auch heute Morgen noch ungeklärt.
Das ist richtig. Der Oberkreisdirektor des Landkreises Celle und Leiter des Krisenstabes Rathert hat hier eine neue Spekulation angestellt. Es könnte sein, dass die Gleise vibriert haben durch schadhafte Schienen und dadurch der ICE entstanden ist. Ausgeschlossen ist auf jeden Fall, dass ein Auto auf den Schienen gestanden hat und dadurch der ICE mit voller Wucht in dieses Auto gerast ist und dadurch der Unfall entstanden ist.
Wie weit sind die Bergungsarbeiten?
Die Bergungsarbeiten sind bislang nicht so vorangekommen, wie man das erwartet hatte. Die Helfer versuchen nach wie vor, zu den beiden letzten eingequetschten Waggons vorzudringen. Hier sind schwere Kräne im Einsatz, ein 300-Tonnen-Kran, der die schwere Betonplatte heben soll. Es wird zu befürchten sein, dass in diesen beiden letzten Waggons noch Tote gefunden werden.
Was wird heute noch in Eschede passieren?
In Eschede wird man möglichst versuchen, diese Unfallstelle jetzt so klar zu haben, dass man sicher ist, dass hier keine Opfer mehr vorhanden sind. Dann wird diese Unfallstelle den Spuren der Spurensicherung übergeben. Dann wird die Staatsanwaltschaft und die Polizei hier das Kommando übernehmen. Zurzeit haben noch die Rettungsdienste das Sagen. Und dann wird die Unfallstelle abgesichert, um nach den Ursachen dieses schwersten Zugunglücks in der Bundesrepublik Deutschland zu forschen.
Es kursieren Angaben, nach denen die Zahl der Schwerverletzten und Verletzten deutlich geringer sein soll als ursprünglich gestern angegeben. Was wissen Sie darüber?
Nach unseren Zahlen hat es 25 Schwerverletzte gegeben. Zwei Personen sind an ihren schweren Verletzungen in der Nacht in den Krankenhäusern verstorben. 40 Leichtverletzte sind insgesamt registriert worden. 140 Personen sollen durch dieses Unglück getötet worden sein oder zu Schaden gekommen sein. Das sind die neuesten Zahlen, die wir hier vom Krisenstab bekommen haben.
Es sind Blutspenden ergangen aus vielen Regionen Deutschlands. Sind die inzwischen eingesetzt worden?
Die Blutspenden, so sagten die Ärzte hier vor Ort, sind bislang nicht benötigt worden. Dennoch freuen sich die Ärzte über dieses Zeichen der Solidarität, dass hier in Eschede natürlich auch den Helfern, es sind immer noch 500 Helfer, die hier im Einsatz sind, sozusagen ihre Arbeit erleichtert, dass die Bevölkerung Anteil nimmt an diesem schweren Unglück.
Soweit unser Niedersachsen-Korrespondent Werner Nording. Mitgehört hat Martin Katz, Sprecher Fernverkehr der Deutschen Bahn AG. Schönen guten Morgen.
Guten Morgen.
Herr Katz, bis in den späten Abend gestern tagte ein Krisenstab der Deutschen Bahn. Was ist dabei rausgekommen?
Nun, wir warten natürlich alle auf das Ergebnis der Untersuchungskommission, um die Ursache dieses schrecklichen Unglückes zu erfahren, damit entsprechende Maßnahmen und gegebenenfalls Konsequenzen gezogen werden. Das ist bisher noch nicht geschehen. Unser erstes Augenmerk galt aber in erster natürlich der Betreuung und der den Angehörigen, die letztendlich unter diesem schrecklichen Unglück zu leiden haben.
Unser Korrespondent hat eben in seinem Gespräch die These erwähnt, dass möglicherweise die Gleise vibriert hätten, alte Gleise, die für eine neue Technologie zur Verfügung stehen. Gibt Ihnen das nicht zu denken?
Das ist auch reine Spekulation und da können und wollen wir uns auch nicht dran beteiligen. Die Strecke ist eine Hochgeschwindigkeitsstrecke, die seit vielen Jahren von ICEs befahren wird. Wir fahren hier nicht die Höchstgeschwindigkeit, die der Zug fahren kann, sondern eine Geschwindigkeit von 200 km/h. Ich denke, alles, was im Moment dort spekuliert wird, hilft uns nicht weiter. Wir müssen tatsächlich abwarten, was die Untersuchungen ergeben. Eine Zahl allerdings möchte ich korrigieren. Ich nehme an, sie ist versehentlich ermittelt worden. Nach unseren Informationen, die die Rettungsdienste gegeben haben, gibt es bislang 83 Tote, davon die zwei, wie auch im Bericht erwähnt, die heute nach dem Krankenhaus verstorben sind und nicht die 140, die soeben genannt wurden.
Unabhängig von der Unglücksursache stellt sich die grundsätzliche Frage, war es sinnvoll, eine Reihe von alten Gleisen auf dem deutschen Schienennetz für eine neue Technologie wie für den ICE fit zu machen?
Wir fahren auf den Gleisen, ob alt, ob neu, seit vielen, vielen Jahren, Hunderttausende von Kilometern, man kann sagen fast täglich. Es gibt keinerlei Anlass daran zu zweifeln, dass hier etwas so gelaufen ist, wie es nicht hätte laufen dürfen.
Mehr als 100 ICEs fahren täglich auf dem deutschen Schienennetz. Was geschieht mit denen jetzt, mit den anderen ICEs?
Wir haben eine sehr, sehr sorgfältige Überprüfung aller Fahrzeuge. Grundsätzlich auch dieses Fahrzeug, was hier verunglückt ist, ist am Abend vorher noch untersucht worden. Diese Untersuchungen werden selbstverständlich mit größter Sorgfalt durchgeführt. Generell, ein solches Unglück gibt natürlich Anlass, dieses nochmals zu überprüfen. Das tun wir, aber entscheidend, lassen Sie mich das noch einmal sagen, ist tatsächlich die Unfallursache, um weitere Konsequenzen und weitere Schritte einzuleiten. Darauf warten wir.
Die dritte Generation des ICEs ist bereits in Planung. Geschwindigkeiten bis zu 450 km/h wären danach möglich. Ist dieses Programm der dritten Generation in irgendeiner Form in Frage gestellt?
Also in Frage stellen muss ich vor allen Dingen die Zahl 450, die ist mir neu.
Zumindest der Tacho soll dies anzeigen auf der dritten Generation.
Das mag sein. Ausgelegt sind die Fahrzeuge der dritten Generation für eine Geschwindigkeit von 300. Sie können versichert sein, dass wir natürlich auch diesen Vorfall zum Anlass nehmen, hier alle Dinge gemeinsam mit den Herstellern und mit der Industrie genauestens zu überprüfen, damit, wie schon gesagt, sich so etwas nie wiederholt.
Martin Katz war das, der Sprecher Fernverkehr der Deutschen Bahn AG. Und mitgehört hat auf einer anderen Leitung Albert Schmidt, der verkehrspolitische Sprecher der Bündnisgrünen im Bundestag. Schönen guten Morgen.
Guten Morgen, Herr Gerner.
Herr Schmidt, welche Konsequenzen ziehen Sie aus dem gestrigen Unglück?
Es ist richtig, was Herr Katz soeben von der Deutschen Bahn AG gesagt hat, dass es natürlich in diesem Augenblick noch zu früh ist, um ganz konkrete Konsequenzen einzufordern bzw. anzumahnen. Man muss in der Tat sich davor hüten, in voreiligen Spekulationen über die Unfallursache sich zu ergehen.
Ist der ICE so, wie er geplant ist und so, wie er Höchstgeschwindigkeiten fahren hat, angemessen für das Gleisnetz, das ja zum Teil, ich habe es angesprochen, veraltet ist?
Die Strecken, auf denen ICEs unterwegs sind, sind entweder Neubaustrecken oder Ausbaustrecken. Das heißt, der Gleisoberbau und Unterbau ist auch erneuert oder beziehungsweise ausgebaut worden. Sollte an einer Stelle wirklich Infrastruktur nicht entsprechend ausgelegt worden sein für entsprechende Höchstgeschwindigkeiten, so wird dies bei den Ermittlungen zutage treten. Dann müsste man natürlich Konsequenzen ziehen. Es gibt jedoch im Moment keine konkreten Anhaltspunkte dafür, dass man sagen könnte, es müsste hier am Gleisunterbau gelegen haben. Das wird sich zeigen.
Der ICE ist ja ein Beispiel dafür, dass der Mensch in der Hochtechnologie an einigen Stellen kaum mehr eingreifen kann. Das Cockpit ist voll automatisiert. Es braucht etwa 3 Kilometer, bis der Zug aus voller Fahrt zum Stillstand kommt. Was ist mit einer Geschwindigkeitsbegrenzung für ICEs in Deutschland?
Es ist natürlich so, dass dieses Unglück besonders deshalb so schockierend ist, weil es uns bewusst macht, dass es eine absolute Sicherheit auch bei dem an sich sichersten Verkehrsmittel Bahn einfach nicht gibt und nicht geben kann und dass natürlich mit der steigenden Geschwindigkeit auch das Risiko für uns alle wächst. Daraus den Schluss zu ziehen, man müsse jetzt an eine Geschwindigkeitsbegrenzung denken, wäre jedoch etwa so, als würde man nach einem Flugzeugabsturz sagen, man dürfe kein Flugzeug mehr besteigen oder starten und landen lassen. Ich meine, dass dieses Risiko zu unserer Mobilität gehört, dass aber auf der anderen Seite natürlich alles technisch und menschenmögliche getan werden muss, um solche Risiken zu minimieren. Ich glaube, das Notwendige ist nun wirklich die Aufklärung der Unfallursache und dann erst wird sich zeigen, welche konkreten Maßnahmen eventuell ergriffen werden müssen.
Albert Schmidt war das, der verkehrspolitische Sprecher der Bündnisgrünen im Bundestag, 7.29 Uhr, eine Minute vor 7:30.
Deutschlandfunk.
Uhr, die Nachrichten. Zwei Tage nach der Zugkatastrophe von Eschede sind die Bergungsarbeiten heute früh unterbrochen worden. Bei der Freilegung des völlig zertrümmerten Bistrowagens waren in der Nacht 2 weitere Tote gefunden worden. Die Gesamtzahl der Opfer ist damit auf 95 gestiegen. Nach einer mehrstündigen Pause sollen die Aufräumarbeiten am Vormittag fortgesetzt werden. Die Ursache des Unglücks war vermutlich ein technischer Defekt an einem stählernen Radreifen. Als Konsequenz hat die Bahn alle 60 ICE-Züge der ersten Generation vorläufig aus dem Verkehr gezogen. Nach Ansicht von Bundesverkehrsminister Wissmann besteht nach dem Zugunglück von Eschede kein Anlass für generelle Zweifel an der Sicherheit des ICEs. Im Deutschlandradio Berlin sagte Wissmann, der ICE sei vor seiner Einführung 100-fach getestet worden. Solange die Unglücksursache nicht eindeutig geklärt sei, sollten keine voreiligen Schlüsse gezogen werden. Wissmann fügte hinzu, Mobilität bei gleichzeitiger absoluter Sicherheit sei nicht möglich. Angesichts des Unglücks müsse aber über die Grenzen menschlichen Könnens nachgedacht werden.
Uhr, aktuelles in Kürze im Deutschlandfunk. Auch in der vergangenen Nacht gingen die Bergungsarbeiten am Unglücksort in Eschede weiter. Von dort Michael Ocht.
Die Bergungsarbeiten sind vorläufig unterbrochen. In der Nacht ist auch der letzte verschüttete Waggon freigelegt worden. Es handelt sich dabei um den Restaurantwagen des ICE. Die Rettungskräfte haben aus den Trümmern des Waggons 2 weitere Leichen geborgen. Damit hat sich die Gesamtzahl der Toten bei dieser schrecklichen Katastrophe auf 95 erhöht. Denn 3 Menschen sind inzwischen im Krankenhaus ihren schweren Verletzungen erlegen. Um 9.30 Uhr wollen die Einsatzkräfte mit den Bergungs- und Aufräumarbeiten fortfahren. So lange sollen sich die Helfer ausruhen. Sie waren teilweise rund um die Uhr im Einsatz und sind nun körperlich an der Grenze ihrer Belastbarkeit. Wie ein Polizeisprecher sagte, können sich die Helfer diese Pause leisten, denn unter den letzten Tonnen schweren Trümmern werden keine weiteren Überlebenden mehr vermutet. Unterdessen verdichtet sich der Verdacht, dass ein defekter Radreifen den Zug zum Entgleisen gebracht haben könnte. Der Leiter des Eisenbahnbundesamtes Stuchli hat dies am Abend bestätigt. Vermutlich ist der Radreifen an einem Waggon hinter dem Triebwagen schon 5 bis 6 Kilometer vor der Unfallstelle geplatzt, aber erst an einer Weiche kurz vor der Brücke entgleiste der ICE dann. Experten untersuchen nun, wie es zu dem Defekt kam. Möglicherweise ist Materialverschleiß die Ursache, aber auch Sabotage wird nicht ausgeschlossen.
Solche Unglücke wie die von Eschede könnten auch durch zahlreiche Tests nicht ausgeschlossen werden, aber man müsse Hochtechnologie fehlerfreundlicher gestalten. Forschungsexpertin Edelgard Buhlmann, Bundestagsabgeordnete der SPD im Deutschlandfunk.
Also die Bahn ist sicherlich im Vergleich zu anderen Verkehrssystemen immer noch das sicherste Verkehrssystem. Das heißt aber nicht, dass es eine 100-prozentige Sicherheit gibt. Das Unglück ist ist einfach dramatisch, und wenn 95 Menschen sterben, halte ich das für eine Katastrophe und für sehr schwer. Ich halte es aber für falsch, jetzt daraus zu schließen, dass die Bahn als Verkehrssystem per se unsicher sei, weil diese Schlussfolgerung genauso für den Nutzen des PKWs zu treffen würde wie auch für das Flugzeug.
Edelgard Buhlmann, Bundestagsabgeordnete der SPD im Deutschlandfunk.
Aufgabe. Schreiben Sie bitte, was Sie hier hören, auf Blätter A4 mit weitem Zeilenabstand, indem Sie jede zweite Zeile zum Verbessern freilassen. Kleben Sie aufs erste Blatt oben links die abgeschnittene untere Ecke von dieser Seite und schreiben Sie rechts daneben Ihren Namen und Ihre Adresse. Legen Sie einen ausreichend frankierten Umschlag mit Ihrer Anschrift für die Rücksendung bei und schicken Sie das dann bitte bis Monatsende an den Verlag. Innerhalb von 2 Wochen bekommen Sie dann den Text, damit Sie selber sehen, was Sie falsch gemacht haben und was Sie noch besonders üben müssen, und einen Gutschein für eine Ermäßigung des Abonnementspreises mit 1 bis 10 Punkten entsprechend Ihrer Leistung. 10 Punkte, sehr gut. Was Sie hören, ist eine Zusammenfassung eines Teils dessen, was Sie letztes Mal indirekt aus Europa auf Deutsch gehört haben. Wenn Sie Schwierigkeiten haben, hören Sie sich das bitte noch einmal an und sehen Sie sich im Beiheft an, wie die Eigennamen geschrieben werden. Vokabeln schlagen Sie bitte in einem Wörterbuch nach. Meine Damen und Herren, hören Sie jetzt bitte die Übungsaufgabe zu direkt aus Europa Nummer 208. In Europa wird in vielen Orten jedes Jahr ein Heimatfest gefeiert. In einem Ort in der Nähe von Berlin feiert man das Heimatfest immer am ersten Wochenende im Juni, dieses Jahr also am 6. Juni. Der 6. Juni 1998 ist für die 12.000 Einwohner dieses Ortes aber ein ganz besonderer Tag, denn an diesem Tag wird aus der Gemeinde eine Stadt. Das hat man dort zwar schon vor 2 Jahren beschlossen, aber dazu bedurfte es auch noch der Zustimmung der Landesregierung. Das war schon der 3. Versuch, nachdem es diesem Ort 1922 im Deutschen Reich und 1974 in der DDR nicht gelungen war, das Stadtrecht verliehen zu bekommen. Die Verleihung des Stadtrechts hat aber nicht mehr so eine große Bedeutung wie im Mittelalter. Damals hatten die Bürger in einer Stadt mehr Rechte gegenüber dem Landesherrn als die Leute, die auf dem Lande lebten. Aber jetzt kommt zu dem Stolz, dass man sagen kann, man wohnt in einer Stadt, nur noch, dass die Städte bei der Landesplanung eine besondere Rolle spielen. Sie bekommen zum Beispiel Geld von der Landesregierung, damit sie auch für die Leute, die in den Gemeinden dort in der Nähe wohnen, zum Beispiel Schulen und Krankenhäuser bauen. Die Leute in Berlin kennen diesen Ort fast nur, weil dort eine S-Bahn-Strecke endet. Der Bürgermeister hofft nun auf ein besseres Image, ohne dafür Geld ausgeben zu müssen. Und wenn der Ort, dadurch, dass er sich ab 6. Juni als Stadt bezeichnen kann, bekannter wird als bisher, kommen vielleicht auch größere Firmen dorthin, sodass neue Arbeitsplätze entstehen. Angefangen hat es vor 2 Jahren mit dem Beschluss des Gemeindeparlaments, aber dass man so etwas selber beschließt, genügt nicht. Die Landesregierung muss damit einverstanden sein und in dem Bundesland, zu dem dieser Ort gehört, kann eine Gemeinde das Stadtrecht nur bekommen, wenn sie mindestens 10.000 Einwohner hat und wenn sie städtischen Charakter hat. Die Einwohnerzahl festzustellen ist nicht besonders schwierig, aber was man darunter versteht, dass ein Ort städtischen Charakter hat, ist schwer zu sagen. Dazu gehört, dass es da ein Stadtzentrum gibt mit einer Hauptstraße, in deren Geschäften man so viel zu kaufen bekommt, dass man zum Einkaufen nicht in die nächste größere Stadt zu fahren braucht. Dabei spielen aber auch kulturelle Aspekte eine wichtige Rolle. Zu einer Stadt gehört auch Kultur. In diesem Ort am östlichen Stadtrand von Berlin hat vor 100 Jahren ein bekannter deutscher Schriftsteller gelebt und dort hat er zum Beispiel das Drama Vor Sonnenaufgang geschrieben. Aus der kleinen weißen Villa, in der die Familie gewohnt hat, hat man ein Museum gemacht und dort ist auch eine Bibliothek untergebracht, aus der man sich Bücher ausleihen kann. Die Leiterin des Museums hofft, dass noch mehr Lehrer mit ihren Schülern dorthin kommen, wenn sie im Deutschunterricht über ein Drama sprechen, das dieser Schriftsteller geschrieben hat. Um festzustellen, ob dieser Ort städtischen Charakter hat, ist eine Kommission aus der Landeshauptstadt gekommen und diese Kommission war damit, was sie dort gesehen hat, so zufrieden, dass die Landesregierung der Verleihung des Stadtrechts zugestimmt hat. Nach dem Parlamentsbeschluss vor 2 Jahren hat der Heimatverein für den Bürgermeister schon eine Amtskette machen lassen. Dorfbürgermeister haben keine Amtskette, aber wenn in einer Stadt etwas gefeiert wird oder Gäste begrüßt werden, legt sich der Bürgermeister dazu die Amtskette um. Bis zum 6. Juni liegt die Amtskette aber noch im Rathaus im Tresor und erst an dem Tag wird er sie zum ersten Mal umlegen. Die Leute, die dort wohnen, sind sich gar nicht sicher, dass der Ort viel Städtisches an sich hat. Eine Stadt von 12.000 Einwohnern ist natürlich eine Kleinstadt. Von einer Großstadt spricht man, wenn eine Stadt mindestens 100.000 Einwohner hat. Aber auch in einer Kleinstadt sollte es so aussehen, dass es den Bürgern Freude macht, dort zu wohnen. Eine Bürgerin hofft, dass die Stadtverwaltung einsieht, dass es für eine Stadt auch wichtig ist, dass es dort auch alte Häuser gibt und dass deshalb der Altbau, in dem sie wohnen, nicht abgerissen wird, sodass sie dort wohnen bleiben können. Aber ein Bürger gibt auch zu, dass man in dieser Gemeinde schon viel getan hat, damit die Bürger sich dort wohlfühlen. Das war die Übungsaufgabe zu Nummer 208. Danke.
Hier hören Sie jetzt noch einmal einen Teil dessen, was Sie letztes Mal in direkt aus Europa auf Deutsch gehört haben.
Deutschlandfunk. Die Nachrichten.
Es wird 7.35 Uhr. Der Länderblick in den Informationen am Morgen. Den Status einer Stadt zu erwerben, gar einen Rang einer freien Reichsstadt erhoben zu werden, das galt im Mittelalter noch was und brachte zudem die Unabhängigkeit vom Lehnsherrn, der sich das Geld in den Dörfern holte. Stadt zu werden und Stadt zu sein, das treibt jetzt aber auch die Bewohner von Erkner bei Berlin um. Die Gemeinde wird als erste Kommune Brandenburgs zur Stadt erhoben. Darüber entscheidet freilich nicht nur die Größe, sondern auch die Einschätzung der Landesregierung. Die Frage nämlich, ob eine Gemeinde irgendetwas Städtisches an sich hat. Aus Erkner, ein Länderblick von Karl-Heinz Muder.
Ja, hier ist die Gemeinde Erkner.
Ja, nicht mehr lange Gemeinde Erkner, bald Stadt Erkner.
Ja, alles klar.
Bürgermeister Joachim Schulze greift jetzt freudig ein, wenn seine Sekretärin im Rathaus Erkner die Bezeichnung Gemeinde verwendet, was formal zwar noch nicht richtig ist, sich jedoch am 6. Juni während des Heimatfestes offiziell ändert. Schon 1922 und 1974 wollte Erkner Stadt werden. 2 Jahre nun nach dem Beschluss der dortigen Kommunalversammlung, der Begutachtung des 12.000 Einwohnerortes durch eine Kommission aus Potsdam und der Anhörung durch die Landesregierung hat es endlich geklappt mit der Verleihung des Stadtrechtes. Joachim Schulze.
Der Vorteil liegt schon auf der Hand, auch durch Sie. Zum Beispiel ist es eine bedeutende Imageaufwertung und der Bekanntheitsgrad, dass wir das wollen, wird größer, ohne dass ich große, finanzielle Beiträge hier aufbringen muss, wird Erkner damit noch bekannter. Das ist eine Imageaufwertung. Das Zweite ist, dass Erkner ja in der gemeinsamen Entwicklung, Strukturentwicklung zwischen Berlin und Brandenburg in der Landesplanentwicklung als Ort mit besonderem Handlungsbedarf eingestuft ist und somit auch bestimmte Förderprogramme hier in die Gemeinde dann statt kommen werden.
Erkner am östlichen Rand Berlins gelegen, ist die erste Gemeinde Brandenburgs, die zur Stadt ernannt wird. Städtischen Charakter müssten die Orte haben, sagt die Landesverfassung Brandenburgs, und genügend Einwohner, mindestens 10.000. Was die Kriterien angeht, unterscheidet sich Brandenburg zum Beispiel nicht von Nordrhein-Westfalen. Die Leute von Erkner wollen aber erst mal sehen, was ihnen die Ehre bringt.
Wir wohnen da in so einem Altbau und das wollen sie abreißen, dass wir da drinnen wohnen bleiben können.
Das hat noch sehr viel Kleinstädtisches an sich und da wird auch nicht viel werden, glaube ich. Ich bin nicht sehr optimistisch gestimmt. Ich bin nur hierher verschlagen worden, sonst wäre ich bestimmt nicht hierher gezogen.
Mich interessiert es nicht, mir ist es vollkommen egal.
Als Stadt müsste noch mehr gemacht werden, das ringsherum alles so, wa? Wenn man jetzt sieht, die Dreckecken und alles schön, damit die Bürger sagen, Mann, hier macht das Laune zu wohnen, wa? Ist ja viel gemacht worden, davon abgesehen, ja, wa? Den kann man nicht abschneiden, wa?
Am Ende der Friedrichstraße, in der es heißt, man sei im Ort, wenn man dort entlang flaniert, steht das Gerhard-Hauptmann-Museum, untergebracht in einer kleinen weißen Villa, von der jemand sagt, sie sehe aus wie die Villa Hammerschmidt in Bonn. Dort glaubt Gerda Eichmann, dass das Interesse wächst, wenn Erkner Stadt ist.
Und wir sind auch sehr daran interessiert, dass wir Schüler hierher bekommen, also die Schüler werden in der Vorbereitung durch die Schule natürlich auch hier auf Gerhard Hauptmann aufmerksam gemacht, auf seine Werke und auch mit wem hat Gerhard Hauptmann verkehrt. Es gibt ja sehr viel so an Zwischenbeziehungen, die man dann hier kennenlernen kann. Man kann auch, es gibt auch eine Forschungsbibliothek, wo man sich dann informieren kann, ausleihen.
4 Jahre lang hat der Schriftsteller Gerhard Hauptmann in Erkner gewohnt. Dort schrieb er bis September 1889 vor Sonnenaufgang und Bahnwärter Thiel. Bei der Verleihung des Titels Stadt spielen eben auch kulturelle Aspekte eine wichtige Rolle. In Erkner war es für die brandenburgische Landesregierung der Name des Literaten.
Es war früher das letzte Haus, bis hier hinten und weiter ging der Ort nicht mehr. Und hier hatte sich Hauptmann eingemietet, hier hat er gelebt mit seiner Familie, hier hat seine Familie praktisch gegründet. 2 Kinder wurden hier geboren.
Vorbereitet ist Bürgermeister Schulze indessen schon lange auf den großen Tag. Das sichtbare Zeichen für den erworbenen Titel Erkners lagert indessen noch immer im Tresor des Rathauses.
Der Bürgermeister hat schon eine Amtskette, die ist mir schon vor 2 Jahren durch den Heimatverein hier übergeben worden. Und wir werden also diese Amtskette, die also immer da ist und nicht nirgendwo oder nicht verschwunden ist, diese Amtskette dann also noch etwas wieder raufsetzen, dass wir Stadt werden. Da ist immer noch Platz dazu.
Die Ambitionen einer Gemeinde in Brandenburg. Ein Länderblick war das von Karl-Heinz Muder.